Endlich rollt der Ball in der dritten Liga wieder. In der neuen Folge von Hafenstraße Inside RWE sprechen wir über den verpatzten Auftakt von Rot-Weiß Essen. Es gab an der Hafenstraße ein 1:2 gegen Alemannia Aachen. Wir schauen, welche Lehren Rot-Weiß Essen aus dem Spiel ziehen kann und gucken, was sich bis zum Ende des Transferfensters vielleicht noch im Kader tut.
Von der Hafenstraße Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu Von der Hafenstraße Inside RWE. Ja, willkommen zur neuen Saison. Erstmal den Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns schon länger verfolgen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen bei YouTube. Wir haben einen neuen Look, haben da ein bisschen dran rumgeschraubt in der Sommerpause. Wir hoffen, es gefällt euch. Und hallo an die Leute, die uns jetzt per Audio hören. Denn heute geht Von der Hafenstraße das erste Mal auch als Podcast online. Willkommen bei unserem neuen Format. Findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, könnt ihr uns gerne abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr könnt uns auch ab jetzt, ab der neuen Saison, auf mehrere Möglichkeiten kontaktieren. Wir haben eine E-Mail-Adresse von der hafenstraße@funkemedien.de, Straße mit scharfem S. Aber auch per Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer findet ihr bei uns in der Beschreibung. Ich würde sagen, dann legen wir los. Mit einer kleinen Warm-up-Frage zum 1:2, sondern am Samstag gegen Aachen. Die frage ich euch beide mal. An meiner Seite, ich habe meine Gäste noch nicht vorgestellt, Christian Brausch, LWE-Experte beim Reviersport und für die WAZ Ralf Wilhelm.
Servus.
Mein Name ist Kira Alex, ich moderiere den Podcast und Videotalk. Ich würde sagen, dann starten wir mal. Was glaubt ihr beiden denn? Wie viele Torschüsse hat RWE abgegeben und wie viele Aachen?
Nach Standards waren es einige. Aus dem Spiel heraus würde ich sagen nur drei. Die beiden letzten von Winsheimer und das Tor. Also in der so 6 bis 7.
Und also du? Aachen, sage ich, waren es 5. Bei RWE waren es eindeutig zu wenig.
3, lagst du schon richtig. Aachen waren es 9. Das sind jetzt sowohl Schüsse aufs Tor direkt, als auch irgendwie knapp daran vorbei. Also einfach Schüsse, die als Torschüsse gewertet werden. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel rein. Ich habe schon gesagt, 1:2 Niederlage zum Auftakt in die dritte Liga. Wir starten direkt mit unserer ersten Rubrik, denn auch das ist neu jetzt in unserem Podcast. Wir haben 2, 3 Rubriken und die heißt
Szene des Spiels.
In dieser Rubrik werden unsere beiden Experten, die das Spiel verfolgt haben, immer eine Szene mitbringen, die für sie ja irgendwie ausschlaggebend für das Spiel war. Das kann was auf dem Platz oder auch neben dem Platz sein. Deswegen machen wir es mal zum ersten Mal. Was war eure Szene des Spiels? Christian, fang du doch gerne an.
Die Szene gab es mehrmals und es war, als ich das erste Mal wieder sah, wie RWE dieses Spiel hinten heraus betreiben will, gefühlt noch exzessiver als im letzten Jahr, dass Golz das so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat, bis Benchop vielleicht schon fast bei ihm war. Und aus so einer Szene heraus mit dem Ballverlust am eigenen 16er dann auch das 0:1 entstanden ist. Im letzten Jahr hat man das schon ganz oft, auch im ersten Spiel gegen Halle. Damals war es Thomas Eisfeld. Und Dabrowski steht drauf, die spielerischen Mittel sollen da sein, um das so zu lösen. Aber als ich es gesehen habe und auch aus einem Ballverlust dann das 0:1 fiel, da fühlte man sich schon sehr an die letzte Saison erinnert. Und man braucht wahrscheinlich gar nicht mehr nachfragen, weil sie werden es weitermachen. Aber ich halte da relativ wenig von, das wirklich dann so auf die Spitze zu treiben. Man sollte auch irgendwann mal erkennen, wann vielleicht eine klare Klärung besser ist.
Ja, wir können ja gleich noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse einsteigen. Ralf, erstmal
wollte auch erst die Caparo-Szene sagen, aber ist mir einfach zu banal. Ich sage einfach mal, es gab noch eine viel perversere Szene. Auch in der ersten Halbzeit, Jakob Golz hat den Ball, steht auf dem Ball, guckt und wartet und wartet. Leute gehen raus, holen sich eine Bratwurst, kommen zurück, haben keine Spielszene verpasst, weil der immer noch da steht und wartet. Also es war gefühlt eine halbe bis eine Minute, bevor er dann den Ball weitergespielt hat. Ich finde es unerträglich, dieses System, muss ich ganz einfach sagen. Und das ist so wie trotzige Kinder, die machen Fehler auf Fehler, es fallen Tore und immer wieder höre ich den Spruch dann, wir machen es trotzdem, wir ziehen das durch. Also wie lange will man das denn weiter üben? Ich meine, in der dritten Liga hat man vielleicht nicht die Spieler dafür, die so präzise von hinten aufbauen können wie in der Bundesliga. Da muss ich vielleicht, und witzigerweise nach Caparos, nach dem Fehler, hat Golz plötzlich aufgehört, kurz zu spielen. Da hat er nämlich auch die Bälle lange nach vorne geschlagen.
Und man hat gesehen, dass sie in ein, zwei Situationen es dann vernünftig gemacht haben und auf einmal im Mittelfeld Platz hatten, aber da hat dann die Qualität eben nicht gereicht, um es dann auch so auszuspielen, dass man das Gefährliche daraus entstehen konnte. Das heißt, die Tore fallen oft hinten nach solchen Fehlern, aber die Szenen, wo man sich wirklich aus so einer Szene dann etwas ganz Gefährliches selber herausspielt, Die tendieren gegen null.
Okay, also man merkt schon an den beiden Szenen, die ihr mitgebracht habt. Man hört raus, sag ich mal so, zufrieden mit der Leistung kann man nicht sein. Klar kann man sowieso nicht sein bei null Punkten.
Ich bin maßlos enttäuscht. Wenn man die Stimmung vorher gesehen hat und gehört hat, am Samstag vor dem Spiel, um 11 Uhr standen die Leute schon in Rot-Weiß an den Bushaltestellen. Du wurdest überall angesprochen, wie, du bist noch nicht im Stadion, das war kurz nach 11. Der Trainer hat uns vor dem Spiel erzählt, wir freuen uns wieder auf die Hafenstraße, wir wollen das Feuer wieder entfachen. Also das Feuer hat am Samstag nur auf den Rängen stattgefunden. Da war nämlich wirklich gute Stimmung. Und auf dem Rasen, das war, ja, das war wirklich, das war Kühlfach teilweise. Da war kein Feuer.
Hm. Würdest du so unterschreiben, Christian?
Es wirkte so mutlos. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass beide mit großem Respekt in das Spiel gehen. Aachen als Aufsteiger hatte nichts zu verlieren und hat das gespielt, was der Trainer angekündigt hat. Aggressiv, mannorientiert und defensiv gut strukturiert. Ich hatte aber gehofft, dass RWE dann bessere Lösung findet, mutiger agiert, sei es vor dem 0-1, sei es nach dem 1-1. Das war speziell die zweite Halbzeit, war ja noch harmloser als die erste. Da fehlte einfach jeglicher Esprit und ich dachte auch, wenn der Kader noch nicht steht und vieles neu ist, dass die Mannschaft weiter wäre zum Start, zumal der Start einfach so wichtig ist mit dem Auftaktprogramm, was machbar ist, nachdem man schon in den letzten Jahren die Auftaktspiele verloren hat.
Also die zweite Halbzeit war eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Die Aachener haben sich nach jedem gewonnenen Zweikampf haben die sich abgefeiert, die sind umarmt worden, hätten sie ein Tor gemacht. Bei Rot-Weiß hatte ich so das Gefühl, dass das 1-2 fühlt, ja, ist heute nicht unser Tag, versuchen wir nächste Woche halt wieder. Da war überhaupt kein Aufbäumen, da war keine Brechstange, da war gar nichts. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber diese beiden Chancen von Winzheimer, ja, die fielen aber auch vom Himmel, das war reiner Zufall. Die waren nicht rausgespielt oder erzwungen, das war einfach ein glücklicher Umstand, dass er da an den Ball gekommen ist. Leider nicht getroffen hat, aber den Pfosten getroffen hat.
Es war vor dem Spiel eben so, wurde viel gesprochen und man hat gedacht, die Leute oder die Mannschaft möchte alle mitnehmen im Stadion. Und ich glaube, im ganzen Spiel, mir ist es zweimal aufgefallen, einmal Wonić nach seinem Tor so zur Kulisse gemacht, so jetzt weiter hier, und Safi einmal, einmal nach kurz vor der Westkurve, ja, nach einem Zweikampf, wo ein Einwurf entstand raus oder so.
Genau.
Und das war es eigentlich. Und das, was Aachen teilweise gemacht hat, fehlte mir dann halt auf Essener Seite, dass irgendwie diese Körpersprache oft auf die Kurve umspringt, dass die Leute sich untereinander anfeuern nach gewonnenen Zweikämpfen, dass sie das Publikum mitnehmen. Und das passte so zum Gesamtauftritt, der einfach ja, so emotionslos, mutlos war, und da hätte ich mir deutlich mehr erwartet.
Also ein Auftritt, mit dem man so auf gar keinen Fall gerechnet hat, ohne jetzt, ist jetzt auch gar keine Kritik an Aachen, die sind als Aufsteiger da aufgetreten, sind natürlich mit einem positiven Erlebnis aus der letzten Saison gegangen, dann haben die natürlich Bock da in Essen. Ja.
Wenn ich nicht bereit bin, richtig Laufbereitschaft zu zeigen, wenn ich meine, ich kann so ein Spiel mit 80% bestreiten, dann wird man das Ding nicht gewinnen, egal wer da als Gegner kommt in der dritten Liga, glaube ich.
Zumal Aachen gefühlt auf 0-0 gespielt hat. Also man muss ja auch beide Tore sagen, das erste sowieso ein Geschenk, das zweite aus einem Abstoß ein Tor, also noch schlechter geht's eigentlich gar nicht. Mhm. Und ansonsten hat Aachen auch nicht viel. Nach dem 2-1 hatten sie ein paar Szenen, weil RWE komplett auf einmal konfus war.
Ja.
Ansonsten war Aachens Plan, glaube ich, irgendwie auf 0-0 zu spielen, kompakt stehen und mal gucken, ob vorne was geht. Jetzt haben sie die Fehler ausgenutzt. Deshalb, also eigentlich darf man so ein Spiel nicht verlieren.
Ich habe mir nochmal die Szenen beim WDR hinter als Aufzeichnung angeschaut. Gerade das erste Tor. Man kann den Ball da verlieren, wenn man so angespielt wird wie Kapaus. Pech gehabt, der Junge, weggerutscht, den Ball noch fürs linke Bein bekommen. So, dann kommt der Ball raus zum Aachener. Und da muss man mal schauen, wie die Essener Abwehr reagiert. Nämlich gar nicht. Die bleiben stehen, wie in einer Schockstarre. Oh, jetzt hat der Aachener aber den Ball. Jetzt müssen wir mal gucken, was der damit macht. Ah, der passt ja einmal quer durch den Strafraum. Und da steht dann Heinz mehr oder weniger völlig blank und macht das Tor. Also die haben abgeschaltet in dem Augenblick.
Und das dann daran liegt es dann auch nicht an der Kaderbreite oder dass man den Kader noch nicht komplett hat, denn auf den Positionen, wo gesucht wird, hätte das jetzt auch nichts geändert. Ja. Nee, wäre da 2-1 trotzdem gefallen, weil den ersten verpasst Kraulig, Brumme steht danach auch ganz komisch. Da ist egal, egal wer auf dem Platz steht, solche Dinge dürfen ja eigentlich nicht passieren, ob du jetzt ganz im Stamm bist oder ob du als Ergänzungsspieler reinkommst und irgendeine Sache verteidigen musst, das Ding darf nicht passieren.
Ja, wo bei RWE noch Bedarf ist im Kader, können wir gleich noch drüber sprechen, aber weil jetzt schon ein paar Namen gefallen sind, vielleicht 2-3 Worte, wie euch die Neuzugänge gefallen haben. Kaparos, haben wir jetzt drüber gesprochen, der war so ein bisschen der der Unglücksrabe beim Gegentor, Winsheimer mit seinen zwei Chancen.
Ich sage, da ist auch Golz mit in der Verlosung, den muss ich da nicht anspielen am Strafraum, an der Strafraumlinie. Er hat zwei Leute im Nacken, er sieht ihn nicht, er steht mit dem Kopf, mit dem Gesicht zum Golz hin. Der kriegt natürlich dann sofort Panik, weil er gar nicht wusste, was hinter ihm passiert. War also völlig unnötig, Caparros in dem Augenblick anzuspielen. Dann spiele ich ihn auch lieber seitlich raus. Oder warte die Minute, die er dann vorher eingelegt hatte, da diese Gedenkminute mit dem Ball.
Mhm. Ansonsten hat er eine solide Partie gespielt. Also von den Neuzugängen ist jetzt keiner so herausgestochen. Aslan
Sagen. Also Schulz, Aslan, der Junge tat mir leid. Mich hat er ein Riesendebüt geboten, gerade in der ersten Halbzeit. Der hat Bälle in die Räume gespielt, der hat durchgesteckt. Das war schon eine Augenweide. Da hat man gesehen, boah, der kann Fußball spielen. Der ist auch jetzt wirklich angekommen sofort. Aber ist dann auch abgeflacht, weil er eben auch keine Anspielmöglichkeiten mehr hinter gesehen hat. Da war nichts mehr vorne, was man anspielen konnte.
Hat dann halt nichts final initiiert, sodass man wirklich zu einer Chance kam, sondern so einem Aufbau. War ein paar Sachen, wo man sagt, da sieht man, dass er was an der Kugel kann. Bei den Standards sowieso.
Also da hat der Kollege Herms ja in der
zwei oder drei merkte man sofort, früher flogen die ja durch die Luft. Und als dann mit links, ich glaube Brumme war es, eine Ecke geschossen hat, dann war auch wenig mit Gefahr. Ja. Aber die von Aslan, die kamen alle ins Zentrum und waren alle so, dass man sagt, wenn es in der Mitte passt, wird es richtig gefährlich. Und so ist ja auch das Tor entstanden. Also da kann man mit Sicherheit einiges erwarten. Der Freistoß war auch knapp. Da war also das sah man dann erst so in der Wiederholung, als man sich im TV nochmal angeguckt hat, wie knapp der Freistoß aus ihrer zentralen Position war. Also da kann man mit Sicherheit einiges erwarten.
Der Kollege Herms hat ja in der letzten Folge ein paar Freistoß- bzw. Standardtore für RWE prognostiziert, eben aufgrund dieses Spielers. Es hat jetzt noch nicht geklappt, aber man hat gesehen. Standard.
Doch, das ist eine Ecke.
Ja, die Ecke, ne? Genau. Aber ich glaube, er sprach eher so von Freistoß.
Und wenn wir Arsenal nennen, ich meine, Winsheimer hatte eine schwere Rolle. Der kam rein, als das Spiel zum Erliegen gekommen ist, bei Rot-Weiß. Da war ja nur noch Leblosigkeit auf dem Platz. Und der hat aber wirklich nochmal versucht. Der ist teilweise auch mit Foulspielen an die Gegner rangegangen. Aber der hat wirklich gezeigt, ich will hier aber was reißen. Das habe ich bei allen anderen oder bei vielen anderen nicht erlebt in der zweiten Halbzeit.
Und Vonisch wohl mit seiner Auswechslung nicht so zufrieden gewesen, ne? Der ja jetzt quasi als erstmal Stamm.
Habe ich tatsächlich auch nicht so verstanden. Und Dabrowski hat sich was dabei gedacht, aber ich hätte es ein bisschen anders gemacht, weil hat im letzten Jahr so viele Chancen gehabt, die nicht so passen. Jetzt hat er die erste gemacht, da wäre so ein Faktor gewesen, wo man nachher sagt, er kann vielleicht noch einen machen. Zumal es in der Offensive jetzt auch nicht so viele Leute gab, die da ihren guten Tag hatten. Brumme war relativ
Brumme war ein armer Kerl, der musste nämlich in der ersten Halbzeit auf einer Position stehen, die ihm gar nicht liegt, nämlich vorne so auf einer Halbposition. Das hat schon im Testspiel gegen Gladbach nicht funktioniert. Darum habe ich mich sehr gewundert, dass das wieder versucht wurde.
Er wird es wegen Aslan umgestellt haben. Ja, aber Aslan ist keiner, der über die Außen zwingen kommt und deshalb hat er dann zwei fürs Zentrum eher
Aber Brumme gesucht. Wurde seiner Stärke beraubt. Hinten links hat er das Feld vor sich, da spielt er kluge Diagonalpässe, er schafft Aktionen vorne. Da eben vorne war er völlig unsicher, er hat plötzlich viele Leute neben sich, vor sich, hinter sich gehabt. Das war für ihn völlig ungewohnt. Und ich glaube auch, wenn die erste Halbzeit nicht gewesen wäre, wären auch die Fehler hinten mit ihm nicht passiert in der zweiten Halbzeit, weil er da ziemlich verunsichert war.
Vielleicht wird es in Kürze umgestellt, dass dann Brumme wieder nach links geht für Celebi, Winsheimer reinkommt und dann Aslan, Vonisch, Winsheimer so ein vielleicht magisches Dreieck bilden dürfen.
Wenn Dase wieder gesund ist, der kann dann die rechte Außenposition übernehmen.
Ja. Aber das ist so eine kleine Problematik, dass der Aslan, wenn er in der Zentrale ist, du irgendwie eine Taktik für ihn finden musst. Na, dann hast du halt nicht diese zwei Außenspieler in der Offensive, wenn du mit Vonisch schon einen drin hast vorne und musst dann halt gucken, wie das bastelt in Zukunft.
Genau, das Spiel hat gezeigt, eben wo noch Bedarf ist, auch im Kader. Deswegen würde ich sagen, leiten wir mal direkt zur nächsten Rubrik über.
Top-Thema der Woche.
Unser Top-Thema in dieser Folge sind nämlich die Transfers. RWE will da auf jeden Fall bis zum Ende des Transferfensters noch aktiv werden. Wo ist der größte Bedarf? Es wurde ja jetzt gesagt, 2 bis 3 Spieler oder 3 Spieler sollen, glaube ich, auf jeden Fall noch kommen. Wo sind die Baustellen? Was hat das Aachen-Spiel gezeigt?
Vorne. Zentrum muss noch zusätzlich einer kommen, aber die Außenbahn. Und ich würde zwingend noch einen Sechser empfehlen. Denn im letzten Jahr hatte schon man die Problematik, dass Rota war dann so am Abstellgleis, Schapina war verletzt und du hattest dann mit Müsel, Eisfeld zwei, die offensiver denken, als auf der Position nötig ist. Und wenn jetzt nach Mustier, Mittelfußbruch kann ein paar Monate dauern und ist eine ganz empfindliche Geschichte, sowas kann immer wieder aufbrechen, kann auch lange dauern, dass dann, wenn Caparros was passiert, dass man dann wieder die gleiche Problematik hat, dass man zwei offensiv denkende auf den Sechserpositionen hat und dementsprechend meiner Meinung nach zwingend noch jemanden, der defensiv da Stabilität reinbringen kann, wenn oder man ist.
Ja, du brauchst da einfach einen Fixpunkt, einer, der die Bälle ansaugt, wie Sapina das in seiner besten Zeit gemacht hat. So einen Spieler brauchst du da, der die Bälle auch weiterverteilt, weiterverarbeiten kann. Und da ist hier die sportliche Leitung auch einig, man braucht vorne noch einen anderen Typ. Man braucht echt noch so eine Schrankwand, so ein Stoßstürmer, der die Bälle festmacht, der einfach auch körperlich was darstellt. Weil du hast jetzt vorne eigentlich zwei Leichtgewichte rumlaufen mit Vonić und Aslan. Du brauchst da echt noch so einen Brecher, der dann wirklich dann, wenn es 1-2 steht, sich in den Strafraum stellt und dann gefüttert werden muss.
Ja, und auch einer, der ein bisschen Konkurrenz auch für Vonić dann.
Ja, genau. Winsheimer ist ja auch so für vorne, obwohl er auch mehrere Positionen spielen kann, ist aber auch nicht dieser Brecher.
Eben.
Und ich denke, kein Mensch braucht irgendwann mehr so eine Variante, dass dann irgendwann Kuruma vorne reingeht oder irgendein Langer von hinten nach vorne
arme Schulz
umgruppiert wird, dass er dann da die Feuer aus dem Eisen holen will. Ja. Nee, Eisen aus dem Feuer, so.
Aber schon viel drüber gesprochen, gerade eben dieser Stürmer, der dir sicher, weiß ich nicht, seine 15, 20 Tore schießt, der liegt nicht einfach auf der Straße.
Also ich würde es Vonić sogar zutrauen. So wie er sich letztes Jahr gezeigt hat und wenn er das verfestigen kann und sich weiterentwickelt, und Dabrowski hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er Spieler besser machen kann, dass er zweistellig trifft. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ich traue es auch Aslan zu, der hat es ja schon bewiesen, also wäre es nicht so ein Wunder. Damit hätte man schon mal zwei. Aber trotzdem, auch wie du gesagt hast, man braucht eine andere Variante, wenn man mal im Spiel irgendwas anderes wählen will, wenn man lange Bälle braucht oder so weiter, der vorne drin ist und dann einfach da die Sachen festmacht und auch in der Luft seine Stärken
hat. Also der Vonić kann die Tore machen. Ich gehe mal jetzt kurz zurück in die 70er Jahre. Da hat Horst Rubisch immer gesagt, als er mit Frank Mill gespielt hat, du musst dich einfach nur hinter mir aufhalten. Ich springe hoch, drück drei Mann weg, dann fällt der Ball zu dir zurück und du machst ihn rein. Und das war das Spielsystem von Rot-Weiß Essen in den 70er Jahren. Das war nicht ganz so erfolglos, muss man sagen.
Also wieder hat dahin funktioniert. Zurück.
Wär eine Idee. Wenn man einen Rubisch nochmal findet, dann kann der Vonić den Mill machen, würde ich sagen.
Okay.
Klarer Auftrag für Stegmann, Flütmann.
Ja, ja. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Gibt es aktuell da irgendwelche Namen? Wir haben jetzt auch schon drüber berichtet. Es gab irgendwie 2-3 Testspieler, die da zu Gast waren. Ist ja auch nachzulesen auf
was.de. Die werden es nicht. Die werden nach Hause geschickt worden. Die sportliche Leitung sucht oder wartet jetzt einfach auf Zweitligaspieler, die merken, dass sie eigentlich nicht die Chance in der zweiten Liga bekommen und die dann bereit sind, sich ausleihen zu lassen. Ich denke ganz schwer, dass es eine Ausleihe wird, wenn man dann einen finden sollte vorne. Mhm. Aber das wird noch dauern. Wir haben immer noch erst den 5. August heute und das Transferfenster hat noch lange auf und da wird noch was in Bewegung kommen.
Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, auch zum Beispiel Marvin Obus, ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass er nochmal nach RWE verliehen wird, aber ist dann so eine Frage zum Beispiel, ne? Wenn er bis Ende August merkt, boah, wird schwierig in Köln, auch jetzt da eingewechselt worden, hat seine ersten Minuten bekommen, aber
würden Sie wohl mit Handkuss
würden ihn sofort nehmen, das hat man auch jetzt am Samstag gemerkt. Die waren am Anfang der Saison auch nicht da, die Flanken von ihm, da hat er auch gebraucht, bis er dann wirklich sich so etabliert hat, aber da kam aus dem Halbfeld wirklich viel, viel Unbrauchbares. Ja. Und da fehlte ganz klar auch die Schärfe, die Marvin Obus so im Laufe der Saison an Flanken reingebracht
Obus
hat.
Obus kann man aber nicht mehr ausleihen, den müsste man kaufen. Ich glaube, dafür fehlt das Geld.
Ja. Köln hat ja auch schon überrascht, dass sie Dietz verlängert haben, wo keiner mit gerechnet hat. Vielleicht würden sie auch Obus verlängern und nochmal ausleihen. Mhm. Aber also war jetzt auch nur ein Beispiel. Es wird andere geben, die dann am Ende am Ende August merken, dass es vielleicht nicht so reicht. Und ich denke auch, dass sie darauf hoffen, dass sie irgendwas ausleihen können.
Zwei schlimme Sachen einige Wochen. Einmal Anton Heinz, den hätte man haben können zu Regionalliga-Zeiten, den wollte man nicht. Der war wirklich angeboten worden an der Hafenstraße. Und ich habe mir gestern nochmal Greuther Fürth gegen Preußen Münster angeschaut. Da hat der Footgoy ganz schön die Münsteraner Abwehr durcheinander gewebelt.
Ja.
Den wollte man auch nicht haben. Also
Verpasste Chancen.
Verpasste Chancen.
Ja, ich denke, dass auf jeden Fall die Transfers, Kaderplanung, wie auch immer, auch in den nächsten Wochen eben bis zum Ende des Transferfensters noch wahrscheinlich ein Top-Thema hier auch im Talk sein wird. Vielleicht da noch der Hinweis, dass ihr alles immer rund um Transfers, Gerüchte auch auf watz.de und Reviersport in unseren Texten nachlesen könnt. So, lasst uns mal den Blick nach vorne richten. Jetzt hat man die Niederlage im Rücken. Am Wochenende geht's weiter, dann gegen Hannover 2. Erstes Auswärtsspiel. Die haben zum Auftakt verloren. Noch ganz schwer einzuschätzen, der Gegner, oder?
Ja, völlig unbeschriebenes Blatt. Also ich bin ganz ehrlich, da kann ich wenig zu sagen, außer dass ich weiß, dass mit Musti einer aus Hannover, von Hannover nach Essen kam. Ansonsten ist das so eine Wundertüte, wie Zweitvertretungen immer sind nach einem großen Umbruch im Sommer. Und RWE hat sich einfach vor dem Spiel schon unnötig unter Druck gesetzt, denn hatte ein machbares Auftaktprogramm und wäre eigentlich prädestiniert gewesen, dann mit 4 oder 6 Punkten in die Saison zu starten, bevor Leipzig kommt, den Pokal, wo sowieso wahrscheinlich wenig gehen wird und dann Bielefeld kommt. Deshalb, der Druck ist jetzt schon ein bisschen größer. Man trifft auf eine Wundertüte und muss zeigen, dass dieses Spiel von Aachen nicht der Maßstab war.
Man muss punkten eigentlich.
Man kann nur hoffen, dass Hannover nicht so eine Jugendarbeit hat wie der VfB Stuttgart. Die kommen ja auch noch irgendwann auf Rot-Weiß-Essen zu. Die U23 von Hannover 96 wird nicht so stark sein. Aber auch wenn solche Mannschaften mal ins Rollen kommen, erstes Heimspiel, kicken können die alle. Die darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Und oft genug darüber gesprochen, dritte Liga, weiß man eh nicht, was kommt. Ja, dann erst recht jetzt noch mit einem Aufsteiger, dann eine U23, sind wir gespannt. Aber RWE, du hast gesagt, der Druck ist da. Ein Punkt wäre zu wenig oder nach dem Spiel gegen Aachen, eigentlich muss da schon eine Dreier her, ne?
Ja, Punkt ist zu wenig. Eigentlich muss da ein Sieg her, weil danach hast du das Pokalspiel gegen Leipzig. Das könnte übel enden, wenn Leipzig durchzieht. Dann ist das Selbstvertrauen auch ein bisschen im Keller und dann kommt Bielefeld. Die sind auch mit dem Auftaktsieg gestartet. Das wird dann schon haarig. Wenn du nach 3 Spieltagen einen Punkt hast, bist du erstmal unten dabei.
Und jeder weiß ja, wie schwer es ist, wenn man den Start verpatzt hat. Und man hört ja draußen auch so die Stimmen und dann heißt es ja gerne, dass wir hier irgendwelche Erwartungen schüren, die man dann später als vom Verein prophezeit nimmt. Und das ist es ja gar nicht. Also kein Mensch, ich weiß nicht, wie du es siehst, also ich erwarte von RWE nicht, dass die Platz 7 wiederholen. Ich erwarte auch nicht, Stand jetzt, so wie die Personalplanung aktuell ist, dass die sich irgendwie verbessern können. Für mich geht es eigentlich nur darum, dass man sich frühzeitig von unten loseist und eine vernünftige Saison spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen aktuell, würde ich auch so als Prognose niemals abgeben, dass mit dem Personal da eine Verbesserung möglich ist bei der Konkurrenz in der Liga. Denn es wird nicht nochmal passieren wie letztes Jahr, dass die Aufsteiger durchmarschieren und man wird auch Dresden, Osnabrück und so, die werden nicht so viel Schwächen zeigen wie letztes Jahr Regensburg und Dresden meiner Meinung nach in der Rückrunde. Und daher, es geht einfach darum, dass man sich relativ schnell von unten wegbewegt und eine ruhige Saison spielen kann. Dann hätten sie schon viel geschafft, wenn man die finanziellen Voraussetzungen sieht. Aber dafür muss man dann jetzt relativ früh punkten, damit man nicht einmal so krass hinten drin steckt.
Ja, dann lass es uns doch mit unserer letzten Rubrik einmal passend auf den Punkt bringen, im Blick auf das Hannover-Spiel, nämlich
RWE gewinnt,
wenn
sie bis auf die Standards alles besser machen und ein wenig mehr Emotionen und Mut zeigen als gegen Aachen.
Wenn sie begreifen, dass Laufbereitschaft zum Spiel gehört.
Dann sind wir gespannt. Nach dem Spiel gegen Hannover besprechen wir das Ganze natürlich hier im Talk oder Podcast. Den könnt ihr, ich habe es am Anfang gesagt, auf YouTube weiterverfolgen, so wie ihr es bisher gewohnt seid. Und jetzt eben auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, könnt uns da gerne abonnieren. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themen habt, die wir hier besprechen sollen, sendet uns eine Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de oder eine WhatsApp, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer verlinken wir euch in der Bio. Danke euch beiden.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.